Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. In Schwerin befinden sich derzeit über 200 Menschen in Quarantäne. Sie könnten sich in einer Arztpraxis mit Corona infiziert haben, weil das Personal Hygienemaßnahmen nicht ganz so genau genommen hat. Über den Fall berichten wir gleich. In Baden-Württemberg kämpft eine Initiative um die Rückholung von zwei unbegleiteten Minderjährigen aus Albanien nach Deutschland. Warum ihre Abschiebung Fragen aufwirft, erklären wir später. Und warten, bis der Impfrest kommt. So in etwa lautet die Devise derzeit vor dem Impfzentrum in Gera. Hören Sie eine Reportage vor Ort am Ende der Sendung. Wann waren Sie das letzte Mal vorstellig in einer Arztpraxis? Corona hat 2020 auch dafür gesorgt, dass weniger Menschen als üblich zum Beispiel zur Hausärztin gegangen sind. Das zeigt zumindest ein Bericht des Zentralinstituts für kassenärztliche Versorgung. Dabei sollten wir uns dank des medizinisch geschulten Personals und unter Einhaltung der Hygieneregeln in den Praxen doch besonders sicher fühlen. Das ist auch in den meisten Fällen der Fall, doch in Schwerin erregt gerade ein besonderer Fall sehr große Aufmerksamkeit. Über 200 Personen befinden sich nach einem Besuch einer Arztpraxis in Quarantäne. Warum? Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann in Mecklenburg-Vorpommern. Frau Hasselmann, ich habe es bereits erwähnt, über 200 Menschen in Schwerin sind derzeit in Quarantäne nach einem Arztbesuch. Was ist passiert? Wie wir hören wir gerade nichts. Wir versuchen gleich nochmal die Kollegin ranzuholen. Ich entschuldige die technischen Probleme. Bis wir mit der Kollegin weitersprechen können, spielen wir den nächsten Beitrag und kümmern uns dann ums Technische. Die Pandemie beeinflusst nicht nur unser Alltagsleben, sie führt auch zu erstaunlichen Nebeneffekten. Wegen der Reisebeschränkungen sind 2020 Abschiebungen oft nicht möglich gewesen. Das heißt in Zahlen, dass im vergangenen Jahr halb so viele Menschen wie im Jahr davor abgeschoben wurden. Die meisten nach Albanien, das als sicheres Herkunftsland gilt. Kinder und Jugendliche abzuschieben, die ohne Eltern in Deutschland sind, ist aber weiterhin äußerst selten, eben weil die rechtlichen Hürden besonders hoch sind. Aber genauso ist es passiert in Baden-Württemberg. Ende des letzten Jahres sind ein 12-jähriger Junge und seine 4 Jahre ältere Schwester nach Albanien abgeschoben worden. Der Fall liegt zurzeit vor Gericht. Zumindest in Teilen könnte diese Abschiebung rechtswidrig gewesen sein. Katharina Thoms hat den Fall aufgedröselt.
Christina Schaff arbeitet als Erzieherin im Waldhaus, eine Jugendhilfeeinrichtung in Leonberg bei Stuttgart. Schaff ist im Urlaub, als ihre Bezugsjugendliche plötzlich abgeschoben wird.
Kurz nach 6 hat mein Handy wohl geklingelt. Und als ich dann 1,5 Stunden später aufgewacht bin, habe ich gesehen, x Anrufe von der Wohngruppe. Und da habe ich dann erfahren, dass die Polizei morgens um 6 vor der Tür stand und meine Bezugsjugendliche praktisch mitgenommen hat, um sie abzuschieben.
Mitte Dezember war das. Sie fährt sofort los. Die Polizei bringt die 16-jährige Dana und ihren 12-jährigen Bruder Eddie zum Flughafen.
In der Wohngruppe wurde mir dann gesagt, um 9.30 Uhr hebt das Flugzeug ab. Und dann bin ich an den Baden-Airport gefahren. Ich war 5 Minuten zu spät.
Schaff telefoniert sofort mit der Behörde. Auch das Jugendamt als Vormund verschickt einen Einspruch. Die E-Mail geht 4 Minuten zu spät ein. So steht es in den Gerichtsakten und sie zählt auch nicht, es hätte ein Fax sein müssen.
Ich möchte halt nicht hier sein. kenne niemanden, ich möchte wieder nach Hause.
Das sagt Dana in einer Sprachnachricht an Christina Schaff, jetzt aus Albanien. Die Erzieherin hält den Kontakt zu den Kindern und übermittelt so Danas Antworten an den Deutschlandfunk.
Ich habe in Deutschland nie was Schlechtes getan, deswegen ist die Frage, warum?
Dana und ihr kleiner Bruder Eddie haben eine Odyssee hinter sich. Vor 5 Jahren wurden sie schon mal aus Deutschland abgeschoben, damals noch mit ihren Eltern. Der Asylantrag wurde abgelehnt. Ein gutes Jahr später kam die Familie wieder nach Deutschland, illegal. Die Eltern tauchten ab, ließen die Kinder allein.
Die Nachbarin hat sich gemeldet und hat eben dem Jugendamt oder der Polizei mitgeteilt, dass die Kinder ohne Erziehungsberechtigte, Sorgeberechtigte da sind.
Im Waldhaus in Leonberg bei Christina Schaff und ihren Kolleginnen fanden sie Halt, Strukturen, Freunde. Nicht alle Wunden verheilten, aber sie fühlten sich wohl, sagt Dana.
Ich hätte dieses Schuljahr meinen Hauptschulabschluss gemacht und wollte halt nächstes Jahr meinen Realschulabschluss anfangen, damit ich eine Ausbildung als Erzieherin anfange.
Beide Kinder waren in Deutschland geduldet. Das zuständige Regierungspräsidium in Karlsruhe hatte aber ihre Abschiebung schon 2019 beschlossen. Das Innenministerium in Baden-Württemberg schreibt dazu auf Anfrage:
Da die Betroffenen vollziehbar ausreisepflichtig waren, keine Abschiebungshindernisse vorlagen und die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise nicht in Anspruch genommen wurde, musste die Ausländerbehörde aufenthaltsbeendende Maßnahmen einleiten.
Das Jugendamt hatte aber dagegen Einspruch erhoben. Niemand rechnete mit einer Abschiebung, Monate verstrichen. Der zuständige Anwalt versäumte jedoch die Frist, um den Einspruch zu begründen. Inzwischen hat Ruben Hoffmann, ein anderer Anwalt, gegen die Abschiebung geklagt. Er sagt, sie war rechtswidrig.
Weil das Gesetz sagt, wenn ich Minderjährige in ein Land schicke, dann muss sichergestellt sein, dass sie dort kindgerecht untergebracht werden, dass sie Recht auf Bildung haben, Recht auf Erziehung und so weiter. Und es war nicht klar, was passiert mit den Kindern genau, wenn sie in Albanien ankommen.
War wirklich geregelt, dass die albanische Kinderschutzbehörde die Geschwister in Obhut nehmen würde? So sagen es die Behörden. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat auch Zweifel daran, ob das Jugendamt als Vormund ausreichend vorab informiert und gehört worden war. Zwei Frauen, so schildert es Dana, kamen damals zum Flughafen in Tirana und gingen wieder. Am Ende musste der Großvater und ein Halbbruder sie mitnehmen.
Ich wusste halt, dass ich einen Halbbruder habe, aber noch nie wirklich gesehen. Und mein Opa kenne ich auch nur, wo ich noch ganz klein war.
Die Verwandten seien überfordert, die Kinder psychisch belastet. In die Schule gehen beide seit 5 Monaten nicht. Das besagt auch ein Gutachten einer Nichtregierungsorganisation, dem Internationalen Sozialdienst. Rechtsanwalt Hoffmann.
Der Jüngere der beiden spricht kein Albanisch, versteht gar nicht, was um ihn herum passiert. Außerdem ist häusliche Gewalt wohl auch präsent und es liegt eindeutig eine Gefährdung des Kindeswohls vor.
Davon will ja auch das Gericht überzeugen. Eine Petition mit mehr als 8000 Unterschriften fordert vom CDU-Innenminister, dass die Kinder wieder zurück können und unbegleitete Minderjährige nicht mehr abgeschoben werden. Nach Informationen des Deutschlandfunks haben sich Grüne und CDU im neuen Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg darauf offenbar auch verständigt.
So, die Verbindung zu unserer Korrespondentin ist wieder aufgebaut. Deswegen jetzt hier nochmal die Frage an Frau Hasselmann. Nach einem Arztbesuch befinden sich derzeit über 200 Personen in Quarantäne. Was ist genau passiert?
Also vorgestern wurde dem Gesundheitsamt in Schwerin von einer Hausärztin ein positiver PCR-Test gemeldet und dazu die Information, dass es sich bei der betreffenden Person um eine Rezeptionskraft einer Arztpraxis handle, die sich schon ziemlich krank bei ihr vorgestellt hatte. Das Problem: Die Frau hatte sich offenbar entschieden, noch weiterhin zur Arbeit zu gehen und Patientenkontakt zu haben, als sie schon Covid-Symptome gezeigt haben musste. Also entsprechend alarmiert haben Gesundheitsamt und Verwaltungsspitze nachgesetzt, zumal auch der Arzt sowie eine weitere, wie es heißt, schlüsselberechtigte Person dieser Praxis Corona-positiv sind.
Trotz Symptomen zur Arbeit, wie konnte das passieren?
Ja, das wird im Moment noch ermittelt. Die Stadtverwaltung versucht, das herauszubekommen, hat auch schon Kontakt zur Polizei aufgenommen, denn die große Frage lautet tatsächlich, sind in dieser Praxis die Corona-Hygienevorschriften nicht eingehalten worden? Wenn das der Fall war, warum nicht? Laut Stadtverwaltung hatte schon vorher gelegentlich Hinweise darauf gegeben, dass in dieser Praxis nicht auf das Tragen von Mund-Nasen-Schutz geachtet worden sei. Der Arzt, ein stadtbekannter und fachlich sehr anerkannter Chirurg, gilt als jemand, der zumindest einige der staatlich angeordneten Corona-Schutzmaßnahmen für unverhältnismäßig hält und der die Corona-Pandemie zumindest im vorigen Jahr noch mit der schweren Grippewelle von 2017-18 gleichsetzte. Voriges Jahr hat sich der Ordnungsdienst der Stadt auf Hinweise hin die Praxis mal angeguckt, hat nichts gefunden, was ein Bußgeld gerechtfertigt hätte. Man habe dennoch so eine Art Gefährderansprache durchgeführt, so hat es der Schweriner Oberbürgermeister Badenschier ausgedrückt und habe die Betreiber auf die Regeln hingewiesen. Fest steht, der Arzt war deutlich vor seiner jetzt erkrankten Rezeptionsmitarbeiterin positiv getestet worden. Er hatte sich sofort in Quarantäne begeben und wird seitdem von einem Kollegen vertreten. Wer das Virus in die Praxisräume gebracht hat und woher, ist unbekannt. Es kann auch ein Patient gewesen sein.
150 Personen wurden mittlerweile getestet. Gibt es mittlerweile Ergebnisse zu diesen PCR-Tests?
Ja, im Moment, also genau gesagt, seit fast einer Stunde tagt wie üblich um diese Zeit der Corona-Stab der Stadt, wartet auf die Ergebnisse. Sie sind im Moment noch nicht eingetroffen. Man weiß also nicht, wie viele der in der fraglichen Woche in dieser Praxis verkehrenden Patienten sich tatsächlich dieses Virus eingefangen hat.
Und wie will die Stadt nun weiterverfahren?
Also zunächst mal, egal ob die Leute positiv oder negativ getestet werden, es geht insgesamt um 257. Sie alle müssen sich insgesamt 14 Tage vom Zeitpunkt ihres Arztbesuches an von der Außenwelt abschotten. So nach dem Motto, wer weiß, vielleicht zeigt sich die Infektion ja erst später. Und der Oberbürgermeister Rico Badenschier, selbst Arzt und Radiologe, erwägt eine Anzeige der Stadt gegen den Praxisinhaber. Da kann es um Körperverletzung gehen, jedenfalls für den Fall, dass es doch etliche positive Tests gibt. Das will er auf jeden Fall noch abwarten. Dann würde die Staatsanwaltschaft den Hergang ermitteln, was sicherlich nicht ganz einfach werden würde, denn so schwierig wie die eindeutige Rückverfolgung von Infektionsketten sich ja allgemein gestaltet, dürfte es schwer sein, zu beweisen, woher das Virus kommt und wie genau es von A nach B gekommen ist. In jedem Fall sind Bevölkerung wie Ärzteschaft in Schwerin und überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern ordentlich aufgeschreckt, wie man sich vorstellen kann, weil für manche der Fall schon deshalb klar zu sein scheint, weil der betroffene Arzt auch politisch tätig ist. Er sitzt in der Stadtvertretung von Schwerin, hatte bei der letzten Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalten, aber sitzt für die AfD in der Stadtverwaltung. Vertretung, Entschuldigung.
Das große Problem, was man sich jetzt natürlich stellt, wie hoch ist die Gefahr, dass sich in Praxen nicht an Hygieneregeln gehalten werden und welche Möglichkeiten haben Geschädigte, die sich vielleicht in der Praxis mit dem Virus infiziert haben? Kurze Antwort bitte.
Ja, also Bürgermeister sagt, es ist eine Minderheit von Ärzten, die sich nicht an diese Regeln hält, die vielleicht sogar sagt, Leute, setzt die Masken ab. Er findet das trotzdem sehr bedauerlich, dass es so Ärzte hier und da noch gibt, weil das die Bemühungen konterkarieren würde, gerade das Gesundheitswesen ja auch zu entlasten. Ansonsten, wer als Patient in solche Praxen kommt, der wird natürlich nicht wirklich gezwungen, auf die Hygienevorschriften zu verzichten. Er kann es weiterhin tun. Er kann notfalls aber auch solche Ärzte anzeigen, denn trivial ist das Unterlassen nicht, wie der Präsident der Ärztekammer von Mecklenburg-Vorpommern, Andreas Krusius, im NDR gesagt hat.
Zum einen ist es ein Verstoß gegen die Corona-Regeln, zum zweiten ist es ein Verstoß gegen die Hygieneregeln und drittens haben wir einzelne Ärzte, die ja sogar ihre Patienten auffordern, in den Arztpraxen die Masken abzunehmen. Und wenn es ein vom medizinischen Personal verursachter Schaden ist, hat der entsprechende Patient einen Rechtsanspruch auf Entschädigung.
Informationen aus Mecklenburg-Vorpommern von Silke Hasselmann. Vielen Dank. Heute diskutiert das Corona-Kabinett über die Rechte von Geimpften. Und weil wir uns wohl alle nach ein wenig Normalität sehnen, wundert es kaum, dass Impfstoff derzeit heiß begehrt ist und leider weiterhin noch relativ selten. In Gera in Thüringen kann man deswegen seit geraumer Zeit lange Warteschlangen vor dem Impfzentrum beobachten. Hier kommen Menschen aus dem ganzen Umland angereist und warten auf Reste. Weil Termine nicht immer eingehalten werden und Impfstoff zu verfallen droht, bleiben am Abend immer einige Dosen übrig, die an die Wartenden verteilt werden. Wer hier allerdings abstauben will, braucht neben Geduld auch ein Quäntchen Glück, wie unser Landeskorrespondent Henry Bernhard beobachtet hat.
Gera am frühen Abend. Vor der riesigen Pandorfhalle, in der sonst Handball- und Volleyballspiele stattfinden, steht eine kleine Schlange. Steht und sitzt. Einige haben Campingstühle mitgebracht. Die meisten sind allein, lesen, schauen in die Runde, tippen auf ihrem Handy rum. Einige Paare sind auch dabei, etwa 15 Leute insgesamt. Ganz vorne als erste sitzt eine junge Frau, Kapuze über dem Kopf, das Gesicht kaum erkennbar.
Aber ich spreche kein gut Deutsch, nur ein bisschen.
Emma Brambila ist Physikerin, kommt aus Mexiko und promoviert in Jena. Irgendwas mit Photonen. Wir einigen uns auf Englisch. Seit wann steht sie da?
Around three.
Seit gut 4 Stunden also. Aber sie ist nicht das erste Mal da.
No, actually I came also yesterday. But I was a little bit late, like 1 hour later.
Gestern war sie erst eine Stunde später da. Da haben die übrig gebliebenen Impfdosen nicht bis zu ihrer Position in der Schlange gereicht. Nun hat sie schon Erfahrung und weiß, was man beim Warten braucht.
Normal stuff, just some food, some water, jacket, because it's very cold.
Und aus der Erfahrung vom Vortag hat sie sich auch einen Campingstuhl mitgebracht, von einem Freund geliehen. Hier draußen warten nur die ohne Termin. Wer einen hat, geht an ihnen vorbei. Aktuell sind das etwa 1200 Leute pro Tag. Viele Ältere, aber auch Jüngere, die aus verschiedenen Gründen schon berechtigt sind. Emma Brambilas Chance kommt erst, wenn ein Termin offen bleibt.
I am more afraid of being dangerous for other people. Because I know I am young, I am healthy.
Sie macht sich weniger Sorgen um sich selbst als um ältere Leute, die sich nicht so gut isolieren können und die sie anstecken könnte. Deswegen steht sie hier an.
So I'm afraid that because of me someone can be very, very sick.
Direkt hinter ihr steht Chi-In Choi. Sie spielt Cello im Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera. Auch sie steht schon das zweite Mal hier an. Ein Freund hat ihr Süßigkeiten vorbeigebracht. Mit Emma nebenan hat sie noch nicht gesprochen.
Nur ganz kurz, weil sie auf die Toilette gehen wollte und ich habe auf ihre Sachen aufgepasst. Aber ist nicht so, dass jetzt alle denken, okay, wir sind alle Feinde und wir sollen jetzt unseren Platz irgendwie breit machen oder so. Überhaupt nicht.
Inzwischen ist es kurz vor 8. Die Schlange ist länger geworden, etwa 30 Leute warten. In einer halben Stunde ist der letzte Impftermin des Tages. An einem Seiteneingang, dort wo die Raucher stehen, erklärt Martin Weigelt, der Leiter des Impfzentrums in Gera, wie es dann weitergeht.
Na, wir sehen dann quasi, wie viele Personen heute bis 20.30 Uhr wirklich zu ihrem Termin gekommen sind und kalkulieren anhand unseres Impfstoffsbestand quasi, was wir noch Reste haben, theoretisch haben, um dann festzulegen, wie viele Personen wir noch nachimpfen können.
Dann telefonieren sie erst noch mal eine Liste ab mit priorisierten Leuten, Rettungskräften etwa. Erst wenn die nicht schnell genug da sein können, ist die Warteschlange dran.
Wir haben Tage, wo wir auch gar keinen reinlassen können. Wir haben Tage, wo wir, ich glaube, das Maximum an 26 oder so. Wenn es gerade so ein Tag ist, wo halt die Impfstofflieferung verfallen würde am Folgetag. Also das ist jeden Tag unterschiedlich.
Das sind dann erstmal 50.
Nein.
Ja, aber es kann dann noch was nachkommen. Ne? Kann dann noch was übrig.
Jo, alles gut. Wir machen gerade jetzt Prioritätsgruppen.
60?
Kurz nach 9:30. 15 Dosen sind übrig. Die beiden Ordner am Eingang suchen erstmal nach Älteren.
Jetzt aber nicht schlagen hier, ja? Wer 60 ist?
Viele drängen sich nach vorn. Die Schlange ist aufgelöst. Plötzlich geht alles ganz schnell.
Danke.
Die Älteren sind schnell ausgewählt, dann kommen die 60-Jährigen dran. Und dann endlich auch die ersten 3, 4 aus der Schlange. Chi-In Choi und Emma Brambila rennen fast los. Die Zurückgebliebenen sind enttäuscht. Auch Martin Seiß, ein junger Bauingenieur.
Es ist Lotterien, trotzdem wieder nach Alter priorisieren, dass die Jungen wieder schön hinten runterfallen.
Schon vorne gesehen?
Wie immer.
Fühlen sich verarscht als junger Mensch zurzeit?
Nee, verarscht nicht, nee, aber hinten dran gestellt. Irgendeiner muss auch irgendwo Steuern mit verdienen. Das sind nicht nur die Älteren, auch die Jüngeren.
Sagt und verschwindet. Kurze Zeit später kommt eine neue Meldung über Funk. Es sind noch 5 weitere Dosen übrig. 3 Glückliche, die geblieben waren, stürzen los.
So, jetzt haben wir nur noch
2 sind schon durch.
So, gut.
Bleiben es noch 2.
2. Eine Mine müsste.
Ja. 2 Freundinnen um die 30 sollen reingehen. Da aber kommt Martin Seiß zurückgerannt. Er habe doch viel länger gewartet.
Ja, was machen wir jetzt?
Die Ordner sind ratlos.
Komm her. Wir reden mit den Damen. Eine geht, die andere bleibt oben. Danke. Und du hier ist mit.
Ja, ist verstanden.
Die Freundinnen sehen schweren Herzens ein, dass nur eine geimpft werden kann. weil Martin Seiß länger gewartet hatte. Der strahlt. Der Rest löst sich schnell auf.
Warten auf den Impfstoff. Mit der Reportage aus Thüringen endet Deutschland heute am Montag. Am Mikrofon verabschiedet sich Ann Tran. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.